Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Nicht ganz ungefährlich, den Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz, aber sicher. Hier sprechen die Macher der Arbeitsschutzbranche das erste Mal über ein Thema, das ihnen besonders wichtig ist. Und das ist Nicht ganz ungefährlich für euren Host Dietmar Black und seine Gäste. Und los geht's!
Also, ich habe schon mal das Knöpfchen gedrückt. Herzlich willkommen zu Nicht ganz ungefährlich, Episode 30. Heute mit Co-Gründer eines rasant wachsenden Unternehmens, einzigartig in Europa. Habe ich genug auf den Putz gehauen? Herzlich willkommen, Konrad Henkel.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, du hast das ziemlich genau getroffen. Vielen Dank hier für die Einladung im Studio K. Ich fühle mich sehr wohl hier zwischen deinen Weinflaschen, muss ich sagen. Schön hier zu sein und ich hoffe, wir können heute ein paar schöne Dinge von uns, von Bison Polymers erzählen.
Auf jeden Fall. Also je mehr ich mich mit euch beschäftigt habe, desto spannender fand ich es. Und auch gestern Abend habe ich nochmal so viele neue Aspekte zu hören bekommen, als wir zusammen ein Weinchen und ein Bierchen trinken waren, dass ich absolut glaube, dass das heute hier schon eine extrem spannende Geschichte wird, die wir zu erzählen haben.
Ja, das hoffe ich auch.
Aber vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du zwei, drei Sätze über dich sagst, Konrad.
Mein Name ist Konrad Henkel. Ich bin, wie gesagt, Co-Gründer und CTO der Bison Polymers. Bin nicht verheiratet, habe keine Kinder, deswegen auch sehr viel Zeit, um an meinem Baby, an meiner Maschine, an der Firma Bison Polymers zu arbeiten. Und das mache ich auch. wir sind mittlerweile 50 Mitarbeitende und habe angefangen, mich mit Mitte 20 selbstständig zu machen und jetzt sitzen wir hier.
Und jetzt bist du 30.
Jetzt bin ich 30, ja.
Da hast du schon einen richtigen Run hingelegt.
Ja, die letzten 5 Jahre waren Ritz. Das kann man sagen.
Ja, aber auch jetzt schon 50 Mitarbeiter. Und seit wann gibt es Bison Polymer?
Also Bison Polymer gibt es seit Ende 2024, September 2024 ziemlich genau. Und wir sind insgesamt drei Gründer und 4 Gesellschafter. Und ich bin sozusagen für den technischen Teil zuständig. Und wir haben der Hans-Christian Kämpfer, der für die ganzen Finanzen zuständig ist, und der Philipp Markowski, der jetzt aktuell für die Themen Vertrieb, Marketing und Einkauf zuständig ist.
Also wir haben hier heute am Mikro- und Technik-Nerd.
Ich bin in meinem Metier, sage ich mal, Alleinkämpfer und da fühle ich mich auch sehr wohl, ja.
Du hast ja auch ganz viel entwickelt und erfunden, da kommen wir aber, glaube ich, gleich erst zu, weil mich jetzt erstmal interessiert, wie kommt man eigentlich auf die Idee, Einmalhandschuhe aus Nitril herzustellen mit 25 oder,
genau,
oder 30?
Genau, also ja, das ist fing tatsächlich alles 2020 mit der Corona-Pandemie tatsächlich an. Ich war damals noch Student an der Siegener Universität, habe damals Wirtschaftsingenieurswesen studiert mit dem Schwerpunkt Maschinenbau und war immer von Unternehmertum fasziniert, bin auch, damit groß geworden. Mein Großvater hat damals schon eine Firma selbst gegründet für Wärmetauscher, also großformatige Wärmetauscher, Rohrbündelwärmetausche für die Prozessindustrie und chemische Industrie. Und als kleiner Junge, ich war 3 Jahre alt oder so, ist das erste Mal mit in der Bude, mit 8, das ist das erste Mal auf dem Gabelstapler und so nach dem Motto mit dem Opa immer da durchgelaufen.
Hat der Opa dich schon sozialisiert sozusagen?
Genau,
so
kann man das sagen, geimpft, ja, mit der Seuche sozusagen. Nein.
Seuche Selbstständigkeit.
Ganz genau, ja. Und Dann nahm das so seinen Lauf. Die ersten Ferienjobs natürlich dann erstmal im Familienbetrieb gemacht, nachher in anderen Betrieben. Und sukzessive kam dann einfach immer das Interesse an Technik immer mehr auf. Ja. Also wir haben einer eigenen Instandhaltung gehabt, habe ich dann mitgearbeitet und versucht so ein bisschen die Biegemaschinen dann mitzuwarten. Man kam mit Getrieben in Kontakt, etc. Wie funktioniert das? Warum muss das geschmiert werden? Wie sind die Toleranzen und sowas? Und nach und nach habe ich dann immer mal wieder, sage ich mal, Projekte begonnen, während meiner Schulzeit damals schon Grills gebaut, die ich dann, sage ich mal, teilweise an Freunde und Familie erstmal verkauft habe damals, habe die dann
also
selbst gebaut.
Also da hast du schon so dein eigenes Business angefangen auf Basis dessen, was da war.
Genau. Also ich habe mir dann sozusagen technisches, also 3D-Zeichnen beigebracht und habe dann damit einfach mal geschaut, ja, was sind denn Sachen, die mir selbst gut gefallen? Und dann habe ich mal einen Grill gebaut.
Der erste Gedanke war, ich mache mal einen Grill.
Genau. Das ist das, was man auf jeden Fall im Sommer jedes Wochenende nutzt.
Definitiv.
Und und dann habe ich so einen modular aufbaubaren Grill gebaut, den man sozusagen sich selbst bestücken konnte, wie man lustig ist. Und und dann haben wir danach sozusagen dann immer mal wieder unterschiedliche Projekte gemacht. Und 2020 war das dann für mich so, dass ich mich vorher immer wie an so eine Leine gespannt gesehen habe. Und da wurde dann die Leine durchgeschnitten. Da sah ich dann eine große Chance, weil, wie Warren Buffett immer sagte, wenn Bomben fliegen, so nach dem Motto, muss man investieren. Und das war damals immer so mein Mantra. Das war ein globales Zerwürfnis, was bevorstand. Und da habe ich gesagt, da will ich in der ersten Reihe stehen, wenn was passiert. Das heißt, ich habe dann...
Du sprichst von der Pandemie.
Ganz genau, von der Pandemie. Wir haben dann eine Maschine aus Asien bestellt für die Herstellung von medizinischen OP-Masken. Ich habe einen Businessplan geschrieben, bin zur Bank gegangen und habe glücklicherweise zu dem Zeitpunkt dann einen KfW-Kredit bekommen, Förderkredit. Und dann haben wir eine Halle angemietet mit 900 Quadratmetern. Die erste Maschine aus Asien kam dann Mitte Februar an, wir haben die aufgebaut. Und das war eine schiere Katastrophe, was sich nachträglich aber eigentlich als guter Aspekt herausgestellt hat, weil wir dazu gezwungen waren, die Maschine in einen stabilen Lauf zu bringen. Ja, und hätten wir sofort
das
eine
heißt,
sehr
du
gute...
Das hast dann eine Gurke gekauft.
Ich habe eine richtige Gurke gekauft, ja. Also das war ein richtiger Trabi.
Ja.
Und wir haben dann durch, ich sag mal, viele Nächte, viel Schweiß und auch viel Blut diese Maschine umgebaut, um einfach eine viel höhere Produktionsfähigkeit, Effizienz zu erzeugen.
Und hast dafür aber auch ein bisschen das Know-how des Unternehmens deiner Eltern genutzt, ne? Also
das kommt tatsächlich erst bei den Handschuhen wirklich zum Tragen.
Dann,
also
zu
dem Zeitpunkt war es wirklich...
Cliffhanger, komm.
Genau.
Lass uns weitermachen mit den Masken.
Genau, also zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, das ist eine sehr feinmechanische Maschine und wir haben uns zu dem Zeitpunkt wirklich dann auch in die Steuerung, alles war auf Chinesisch, ja, man hing mit Google Translate, hat man Fotos von der Steuerung gemacht und dann alles übersetzt, das war also eine wilde Sache. Ja, und wir sind dann aber dadurch, anders als andere Hersteller in Deutschland, eigentlich in der Situation gewesen, dass wir die Maschinen wirklich gut verstanden haben und konnten dadurch dann die Maschinen, die eigentlich angekommen sind, sofort auseinanderbauen, mit Festo-Komponenten zum Beispiel verbessern, andere Steuerungen aufspielen, die wir intern programmiert haben und sowas und dadurch eine viel höhere Haltedauer und eine Effizienz generieren.
Also eigentlich hast du dann im Prinzip das nur noch als einen Rohbau benutzt.
Genau, das war eigentlich wie so ein Lego-Bausatz und wir haben dann einmal die Performance draufgebracht sozusagen. Mhm. Ja. Und ja, im Endeffekt hatten wir dann, sag ich mal, Mitte 2021 zwei Standorte, 230 Mitarbeiter im Zweischichtbetrieb und waren bei 10 Millionen Umsatz ungefähr. Ist also relativ schnell sehr stark gewachsen. Und wir waren aber eines der Unternehmen, was nicht einen deutschen Staatsauftrag bekommen hat. Also wir waren nicht in so einer...
Kennst du nicht die richtigen Leute?
Also im Siegerländer sagt man ja nach, dass die sehr introvertiert sind. Deswegen das politische Verbindungen sagt man dem Völkchen auf jeden Fall nicht zu. Ja, und das ist bei mir genauso gewesen. Also wir haben damals für den LEH Baumärkte und sowas gefertigt. Was aber auch wiederum dazu geführt hat, dass wir eigentlich den Bedarf dann erst von Handschuhen im Markt erkannt haben. Weil vorher, wenn wir natürlich in dieser Bubble der Planwirtschaft gewesen wären, dann wären wir ja nie in Kontakt mit den wirklichen Anwendern gekommen.
Also einerseits wusstest du, dass es da die Nachfrage nach den Masken gibt. Jeder, der die Augen aufhatte, hat das mitbekommen. Aber andererseits musstest du dir ja deine Vertriebskanäle und deine Absatzmärkte auch selber finden dann.
Ganz genau, ganz genau. Also wir waren in der Situation, dass wir eigentlich immer, anders als natürlich die anderen Firmen, die den Staatsauftrag bedient haben, schon in einer gewissen Weise getrieben waren. Und ich sag mal, jeder kennt die Situation. Markus Söder sagt, das Allheilmittel ist die FFP2-Maske. Da war bei uns von dem einen auf den anderen Tag standen die Maschinen alle still. Ja? Da war gar kein Absatz mehr, nichts mehr. Mhm. Ja, und es waren sehr herausfordernde Zeiten und wir waren eigentlich ein Spielball der politischen Entscheidungsfindung, die ja selbst sehr fragil war, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt.
Aber mit 2 Standorten und 230 Leuten.
Richtig. Die Payroll war hoch.
Ja, der Druck auch.
Der Druck war hoch, der Druck war hoch. Und genau, und dann haben wir gesagt, zu dem Zeitpunkt, das mit den Masken ist auf absehbare Zeit ein Geschäft, das nicht mehr wirklich tragfähig ist. Mhm. Und wir haben uns dann dazu entschieden.
Entschuldigung, wenn ich reingehe. Ja, auch mit der Hoffnung, dass wir wieder in eine Normalität zurückkommen.
Selbstverständlich.
Wo einfach die Mengen und das gar nicht mehr da sind.
Selbstverständlich.
Oder nicht mehr abgefragt werden müssen.
Absolut. Also das, jeder hat ja gehofft, dass es so ist. Ja, und dass es auch so gekommen ist, ist ja super. Für uns war es aber eigentlich, sage ich mal, schon Mitte 2021 klar, wir wollen aufgrund der Erfahrung als Spielball der politischen Entscheidung nicht mehr in eine, ich sag mal, passive Rolle als Unternehmer, sondern wir wollen in die aktive Rolle und aktiv gestalten. Und das kann man nur, wenn man ein Projekt angeht, das es so noch nicht gibt oder beziehungsweise was eine ganz andere Marktstabilität hat. Und das war dann für uns, auch in Gesprächen dann mit den Großhändlern, war uns dann relativ schnell klar, das ist der Einweg-Handschuh aus Nitril.
Und dann denkst du dir so, warum? Die Welt ist doch voller Handschuhe.
Klar, also meine Schwester zum Beispiel, die hat auch 2 Packungen in der Schublade in der Küche, falls mal eine Zwiebel oder Knoblauch geschnitten wird. Aber kein Mensch macht sich natürlich bei diesem Produkt Gedanken, wo kommt das her, wie kompliziert ist das herzustellen und ja, welche gigantische Infrastruktur steht eigentlich dahinter? Und das haben wir dann durch einige Recherchen überhaupt erstmal selbst herausfinden müssen. Und da ist uns dann aufgefallen, dass es eigentlich zu dem Zeitpunkt in Europa keinen einzigen Hersteller gab. Und da haben wir gesagt, ich sag mal, was glaubst du, Dietmar, wie viele Handschuhe werden in Europa verwendet?
Du hast es mir gestern verraten. Deswegen sage ich ich sag meine Zahl von gestern, weil die fand ich schon affenhoch. Ne? Ich habe gestern gesagt 15 Milliarden.
Genau.
Da hast du schon mal gesagt, Respekt.
Ja.
Das ist schon mal.
Die Anzahl der Nullen passt ungefähr. Ja, also es sind 100 Milliarden Handschuhe, die verwendet werden.
Wahnsinn.
Und das ist.
Und keiner von dem wurde bisher in Europa produziert.
Nein.
Geschweige denn in Deutschland.
Also keiner im Einwegbereich. Es gab in Europa bis vor kurzem einen Hersteller in Österreich, der aber sich in eine sehr kleine Nische, sage ich mal, oder auf eine sehr kleine Nische spezialisiert hat. Aber in diesem Streuhandschuhbereich, der in jeder Klinik, in jedem Zahnarzt oder auch bei Industrieunternehmen für, ich sag jetzt mal zum Beispiel Karosserieaufbereiter, also Karosseriebauer, zum Schleifen der Metallteile genommen wird oder sowas, vorbereiten zum Lackieren, gibt es keinen Hersteller in Europa.
Genau. Da hat man noch 2 Gedanken. Der eine Gedanke ist entweder, wenn es da gar keinen gibt, dann ist das nicht machbar, weil das noch keiner geschafft hat. Dann ist man mehr so auf der Hasenseite, ja? Oder man ist so mehr so auf der Fuchs- und Wolf-Seite und sagt, Leute, da tut sich ja eine Riesenchance für uns auf.
Ja.
Du bist eher ein Typ, der immer die Chance sieht. Ne? Das ist auch eine Charaktereigenschaft von
dir. Chronischer Optimist, das ist Vorteil als auch ein Nachteil, wenn man jetzt meine Eltern fragen würde. Aber nee, also es war tatsächlich so, dass wir damals natürlich uns gefragt haben, wie kann das sein, dass in Europa keine Hersteller für solche Handschuhe existieren. Und es ist auch so, dass diese Infrastruktur einfach die letzten Jahrzehnte in Südostasien und in China jetzt mittlerweile so etabliert wurden und aufgebaut wurden, dass nie ein Bedarf da war, in Europa nur darüber nachzudenken, das zu produzieren. Vor allem, wenn wir jetzt wissen, wie kompliziert das ist, ja. Mhm. Und welche gigantischen Infrastrukturen und wie viel Kapital man für sowas braucht.
Aber Corona hat uns ja auch gezeigt, dass gerade die Lieferketten, dass das teilweise sehr sensible Gebilde sind. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen im Vorgespräch. Man sich ja gar nicht, also wenn man mal drüber nachdenkt, wenn wir jetzt aus welchem Grunde auch immer aus Asien keine mehr bekommen würden, an wie vielen Stellen dann einfach Schluss wäre. Und da denkt man immer so an die, ja klar, die Ärzte oder auch in der Produktion, aber dann fängst du ja gleich an und sagst, ja gut, die Polizei, der Zoll und tausende andere brauchen jeden Tag diese Einweghandschuhe. Und wir haben keine, oder wir hatten bisher keine Quelle in Europa. Das ist schon crazy. Auch die, auch was Nachhaltigkeit betrifft, was Lieferkettenstabilität betrifft.
Ja.
Das sind ja auch Aspekte.
Was ich auch damals so verrückt fand, ich habe immer ein Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne. Also man kennt ja vielleicht in Krisensituationen, sag ich mal, kann man sich rein theoretisch auch ein nasses Baumwolltuch um den Mund binden und man hat den gleichen Effekt ungefähr wie eine medizinische OP-Maske. Ja, also es ist so, dass natürlich nicht genau denselben, aber man hat den Effekt, dass man auf jeden Fall die Aerosole aufhält. Ja, und das ist, sag ich mal, meiner Meinung nach ein ganz gutes Beispiel. Bei den Handschuhen ist es ganz anders. Man kann die Handschuhe nicht wegdiskutieren. Also es ist nicht so, dass es, ich kann jetzt nicht auf einmal sagen, ich nehme anstelle des Einweghandschuhs einen textilunterstützten Montagehandschuh oder sowas. Es ist kein alternatives Produkt da und es ist auch keine alternative Lösung da. Das heißt also, auch das Thema Desinfektion, wenn ich natürlich jetzt eine medizinische Behandlung habe und es verbleiben immer Bakterienstämme unter den Fingernägeln oder wie auch immer, in Hautfalten, Verletzungen oder sowas, ja. Das heißt also, es ist wirklich ein Produkt, was eine ungeahnte Relevanz, die dem Otto-Normalbürger gar nicht bewusst ist, besitzt. Und das ist uns erst klar geworden, als wir die Marktrecherche ein bisschen tiefer gestaltet haben.
Und so wurdest du dann zum Einmal-Handschuh-Experten. Genau.
Ja, also es war ganz witzig. Wir hatten, wie gesagt, damals zwei Standorte für die Maskenproduktion. Und einer der Standorte hatte in so einem Verschlag, ich sag mal, so eine alte IKEA-Küche Anfang der 2000er wurde die eingebaut, ja, so verschlissene Oberflächen und sowas. Und dann habe ich gesagt, ich war ja damals Student, habe ein bisschen im Kommilitonenkreis rumgefragt und gesagt, Jungs, ich brauche mal, Jungs und Mädels, ich brauche mal einen Polymerchemiker. Kennt ihr irgendjemanden? Ja. Und dann haben die gesagt, ja, ich höre mich mal um, schwarzes Brett. Und dann haben wir zwei Personen gefunden, die damals für uns dann glücklicherweise in der Polymerchemie ihren Master gemacht haben und dann bei uns angefangen haben. Und ich habe dir gestern Abend schon diese Anekdote erzählt mit dem Schwefel. Ja, also wir haben insgesamt kommen 13 unterschiedliche Bestandteile in diese Rezeptur, die in einer gewissen Reihenfolge angemischt werden müssen und gleichzeitig auch noch in ganz genauen Mesh-Sizes, sagt man so. Ja, also das sind Feinheitsgrade, die diese einzelnen Komponenten besitzen müssen, damit die also wirklich dispergieren und in einer homogenen Lösung sozusagen aufgehen. So, und ja, wir haben damals einfach das Schwefelpulver so da reingeschüttet. Ja. Auf einmal hat sich das nicht gemischt, hat sich abgesetzt, ähnlich wie Wasser und Öl. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, wie kriegen wir das jetzt da rein? Dann bin ich zu meiner Mutter gefahren, habe erstmal so einen Stabmixer geholt und habe dann den vorher noch für die Suppe verwendeten Stabmixer dann erstmal mit dem Schwefel da versucht, da reinzumischen. Ja, es war eine wilde Sache.
Hast du ihn auch wieder zurückgebracht oder war der dann durch?
Ja, meine Mutter hat dann gesagt, komm, ja, behalt das Ding. mit dem Schwefel, da kann ich jetzt meine Suppe auch nicht mehr upgraden. Naja, und dann haben wir erste Testtauchungen dann in diesem Minilabor durchgeführt und das war wirklich, also eine Katastrophe. Das lief an der Seite runter. Es war überhaupt nicht zu erkennen, dass wir auch nur ansatzweise imstande waren, einen Handschuh chemisch zu produzieren. Ja. Und das war dann darüber nachzudenken, wie bringen wir das jetzt auf einen industriellen Stand und produzieren 100.000 am Tag. Das war damals so, ja, also hat keiner drüber nachgedacht. Und da sage ich jetzt zum Beispiel, der Optimismus und vielleicht auch die jugendliche Naivität hat einen dann weitermachen lassen.
Ja, weil, ja, Punkt. Also erstmal ja. Man kennt, also wenn man mal überlegt, das meiste, was einem so, also was mir so in den Sinn kommt, sind ja irgendwelche Ausgründungen.
Mhm.
Ja. Oder Leute haben das schon bei 2, 3 Herstellern gemacht, haben entweder tiefgehende Ahnung von der Technik oder vom Vertrieb oder von Rezepturen, machen sich, gehen dann daraus in eine Selbstständigkeit, haben aber wenigstens einen der Komponenten schon komplett im Griff. Ja, also haben entweder die Chemie oder die Produktion oder den Vertrieb schon komplett im Griff. Und wenn du sagst, wir haben ans schwarze Brett gepinnt, wir brauchen mal einen Polymerchemiker, das ist natürlich auch irgendwie eine sehr heftige Geschichte im besten Sinne. Und ja, da muss man auch weiß nicht, ein Stück Naivität und auch aber auch Glaube an das, was man kann.
Ja, also das, was ich auf jeden Fall, sage ich mal, daraus gelernt habe, ist auf jeden Fall, dass man den Optimismus nicht verlieren darf. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich bis heute versuche beizubehalten.
Aber nimm uns mal weiter mit. Also
genau.
Jetzt stehen wir in der Küche, also in dieser ehemaligen IKEA-Küche.
Ganz genau.
Und der Stabmixer hat es auch nicht gebracht.
Der Stabmixer, der hat dann auch nicht geholfen. Das war etwas schade. Genau, wir haben dann insgesamt circa 9 Monate gebraucht und 240 Versuche mit unterschiedlichsten Rezepturen, um dann in unserer finalen Rezeptur wirklich einen Handschuh mal herzustellen im Labor, der einem Handschuh ähnlich war. Da sprachen wir noch gar nicht über eine 347 EN ISO und sowas, also das war keine normkonforme.
Es war ein Handschuh.
Es sah aus wie ein Handschuh. Genau.
Okay.
Dann haben wir gesagt, okay, das geht schon mal in die richtige Richtung. Jetzt haben wir parallel aber schon die Maschine in China bestellt.
Ja. Mhm. Wieder dieses Bausatzprinzip. Also ich bestelle mir was in China, aber weiß schon, ich muss im Prinzip das meiste tauschen. Und
genau. Also wir sind tatsächlich wirklich mit demselben Hintergrundgedanken wie damals in der Maskenproduktion an die Sache herangegangen. Das heißt also, wir kaufen diese Anlage in Asien, versuchen die Knackpunkte zu identifizieren und dann einfach ja aufs grüne Knöpfchen und los. Ja. So waren wir, so haben wir uns das damals
vorgestellt. Wie viele
vorgestellt.
Stunden hast du das geglaubt, dass das so wird?
Die 6 Monate, bis ich dann den Container aufgemacht habe, in dem eigentlich diese Maschinenteile sein sollten. Und wo mir dann die Bambusstäbe entgegengeflogen sind. Und da habe ich dann gesagt, okay, das wird eine andere Nummer. Und genau.
Ja, das heißt, da war nichts Brauchbares im Container oder was?
Genau, da war der komplette Inhalt aller Container war eigentlich Schrott. Genau, also es war damals, man kann das so sagen, es war ja Wild West, ja, Mitte 2021. Die Märkte in Asien wurden überrannt mit Produzenten, die Masken oder Handschuhe herstellen wollten, aus aller Herren Länder, sage ich jetzt einfach mal. Da sind natürlich ganz viele schwarze Schafe aufgekommen. Und wir haben leider ein schwarzes Schaf erwischt. Und sind
und
dann,
du hast auch blind bestellt.
Ich habe blind bestellt.
Mhm.
YouTube-Videos und Alibaba Buy-Button gedrückt und das war's. Ja. Dann,
für eine Handschuhmaschine.
Für eine Handschuhmaschine, die nicht gerade günstig ist. Also ja, das war auf jeden Fall Harakiri. Ja.
Gut, dann hattest du 3 Container mit Zeugs, mit dem du nichts anfangen konntest.
17 tatsächlich.
17?
17 Container auf dem Hof, wo nur Schrott drin war. Ja.
Du Scheiße. Mhm.
Und dann waren wir eigentlich vor der, oder standen vor der Entscheidung, was machen wir jetzt, hören wir auf oder machen wir weiter? Ich meine, das Geld war zu dem Zeitpunkt schon investiert, wir haben uns dann eigentlich dazu entschlossen zu sagen, wir machen weiter und haben dann eine interne Konstruktion und eine Verfahrenstechnik aufgebaut. Ja. Bedeutet also, wir haben uns die wirklich mit YouTube-Videos haben wir uns angeschaut, wie funktioniert dieser Prozess und haben dann mit Hilfe der Prozesse und der Kettengeschwindigkeit, die wir ungefähr über die Sekunden in dem YouTube-Video abgeleitet haben, ja, wussten ungefähr, okay, das läuft jetzt so mit 20, 25 Metern pro Minute. Haben wir dann im Labor abgetaucht und herausgefunden, okay, Wenn du jetzt 3 Sekunden lang langsam eintauchst, 5 Sekunden hältst und 2 Sekunden wieder austauchst, dann wird die Schichtdicke so. Und wenn du das genau andersrum spielst, dann verändert die sich um 0,03 Millimeter. Ja. Und dann wussten wir, okay, wir wissen ungefähr, wie diese Kurve aussehen muss, damit wir bei der Geschwindigkeit dieses Produkt rausbekommen. Mhm. Ja. Und alles andere war so ein bisschen Sternstaub, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Also das war, wie die Kette durch die Maschine durchlief, das war alles grobe Schätzung. Mhm. Ja, weil man sieht ja in Asien auch nichts. Man weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Das heißt also wirklich, wir haben so dieses Reverse Engineering gemacht. Ja. Also den Handschuh sozusagen von hinten nach vorne bis zum Prozess dann durchentwickelt und versucht, daraus den Prozess abzuleiten. Was heute daraus geworden ist, das ist natürlich was ganz anderes. Ja. Also ich vergleiche das immer so gerne mit dem Käfer damals. Und wenn man das natürlich heute mit dem Golf vergleicht, ist das eine ganz andere Nummer. Und das kann man sich so bei uns auch vorstellen. Ja.
Ja, du hast heute eine Maschine, die ist über 70 Meter lang.
Genau, 70 Meter lang, 12 Meter hoch, ungefähr 77 Tonnen Kette, die mit 40 Metern pro Minute 24 Stunden, 7 Tage die Woche durch die Anlage rollen und knapp 24.000 Stück pro Stunde produzieren.
Also, und ich habe gestern gefragt, da sind 11.000 Hände sozusagen drin,
genau,
die getaucht werden und wo dann der Handschuh dran entsteht.
Ganz genau. Also man kann sich das vorstellen wie beim Kerzentauchen.
Ja.
Dass diese Porzellanform dann in unterschiedlichen Benetzungsbecken mit den einzelnen Komponenten dann beschichtet werden. Und der letzte finale Schritt ist dann diese sogenannte Vulkanisation. Das ist auch eigentlich der längste Teil der Anlage, in dem dann bei knapp 110 Grad der Handschuh gebacken wird. Und dann wird halt diese Vulkanisation initialisiert. Wenn man das nicht machen würde, dann würde der Handschuh sozusagen einfach wie Papier an der Hand zerreißen. Und dadurch erhält man diese Dehnfähigkeit und Stretchfähigkeit und mechanische Belastbarkeit.
Genau. Und wie viel Grad und wie lange? Und das ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Das ist
muss man auch alles entwickeln.
Ganz, ganz andere Geschichte, genau. Wir haben dann also im September 2022, also ich sprach ja eben von den ersten Containern, die wir aufgemacht haben. Das war im Januar 2022 und im September 2022 haben wir dann die erste Anlage in Betrieb genommen.
Also ihr habt nur 9 Monate gebraucht.
Ja. 3 Monate Engineering.
Von nichts,
3 Monate Engineering und dann 6 Monate Bau. Ja, das war, wir waren natürlich getrieben, ja. Also wir mussten schnell zum Abschluss mit diesem Projekt führen. Wir waren ja, sage ich mal, zu dem Zeitpunkt knapp finanziert. Es musste schnell gehen, ja. Und wir mussten schnelle Erfolge sehen. Und hatten dann uns das Ziel gesteckt, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr diese Anlage ans Laufen kriegen wollen. Das haben wir dann auch gemacht, dann im September. Und haben heute noch ein Foto, wo die Inbetriebnehmer von damals drauf waren. Nach 4 Tagen durcharbeiten und schlafen auf dem Zelt, also Feldbett neben der Anlage, kam dann morgens um 3 Uhr nach 4 Tagen der erste verkaufsfähige Handschuh oder verkaufsfähig zu dem Zeitpunkt fraglich, aber für uns war es ein verkaufsfähiges Produkt, sag ich mal so. Ja. Kam dann ein qualitativ, heutzutage würde ich sagen, mittelmäßig, aber damals gutes Produkt raus.
Was eine Lernkurve. Hm. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn.
Ja, das war verrückt.
Und auch was für ein Mut.
Leichtsinnigkeit, kann man auch sagen.
Ich habe überlegt, ob ich noch einen nachlege. Ich habe gesagt, nee, komm mir mal. Das ist mein Gast. Ich sag jetzt nicht, wie man das auch erzählen könnte.
Ja.
Sehr, 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 also ich finde es schon fast bewegend, weil das muss man sich einfach auch trauen und dann in seiner Konsequenz auch mal zu Ende führen.
Ja.
Weil heute ist es ja alles Realität.
Ja, ja, ja.
Ihr seid der einzige Produzent in Europa. Er erfüllt natürlich die Norm. Ihr habt unterschiedliche Produkte am Start mit unterschiedlichen Eigenschaften. Und auch das hat ja nicht lange gedauert. Wie wird das denn im Markt aufgenommen, wenn du jetzt hast du einen Europa-Bonus oder oder interessiert das eigentlich gar nicht? Ist das ein Produkt, was nur über den Preis verkauft wird? Oder wie funktioniert das, wenn du jetzt sagst, hallo, wir sind von Bison und wir haben hier natürlich ein genormtes Produkt aus Siegen?
Vielleicht muss ich dazu noch einmal ganz kurz eine Sache erwähnen. Und zwar, als wir damals die Anlage konzipiert haben, Anfang 2022, war ich sag mal, begann gerade der Angriffskrieg Russland und gegen die Ukraine. Und unser Business Case basierte damals auf den Rohstoffpreisen für Energie. Ja. Und die wurden dann auf einmal verzehnfacht. Bedeutet also, unser Business Case ist eigentlich komplett in der Luft zerfetzt worden. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir müssen deswegen auch verfahrenstechnisches Engineering, also wir müssen auf jeden Fall das Thema Energiemanagement in der Anlage grundsätzlich nochmal neu anpacken. Und da kommt die Erfahrung aus dem familiären Betrieb wieder ins Spiel. Ja. Mhm. Das heißt also, wir sind nicht da dran gegangen und gesagt, wir sind Händler und wir wollen einfach nur diese Handschuhe verkaufen und deswegen produzieren wir die. Sondern wir sind mit dem Hintergrund daran gegangen, dass wir Know-how seit über 40 Jahren im Bereich Wärmetauscherbau und Wärmemanagement haben. Und das hat uns dann eigentlich geholfen, diese Maschine jetzt so darzustellen, dass wir ungefähr 66% weniger Energie verbrauchen für die gleiche Ausbringungsmenge als eine asiatische Anlage. Mhm. Und das führt wiederum dazu, dass wir also preislich, also natürlich aufgrund der Lohnbedingungen und sowas, jetzt nicht wirklich gleichwertig zum Asiaten anbieten können, aber wir sind in der Schlagdistanz, wir sind also preislich attraktiv für unsere Kunden. Und das macht...
Ihr seid ein paar Prozent drüber, aber nicht sonst wo.
Ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und das, wenn man das gegenüberstellt zur Liefersicherheit, schnellen Verfügbarkeit und sowas, dann ist das für die Kunden im europäischen Umfeld ist das auf jeden Fall ja werthaltig. Ja, also man, wir begegnen tatsächlich momentan der Situation, dass wir sehr viele Kunden haben, die das Produkt und die Idee unfassbar gut aufnehmen. Mhm. Man muss auch sagen, dass natürlich jetzt diese ganze Bewegung BRICS, China, Trump ihr Übriges dazu tun. Also wir sind, oder ich sag mal sozusagen, diese Lieferkettenunsicherheit, die spürt man im Markt. Und mhm. da sind wir natürlich sozusagen die einzige Alternative momentan, wenn es um Einweghandschuhe geht. Ja. Eine Sache muss ich noch dazu sagen, es gibt mittlerweile einen Franzosen, der auch noch produziert.
Gut, dann haben wir es mal gesagt. Aber der hat nicht die Geschichte, die du hast. Nee,
die haben asiatische Anlagen gekauft und aufgebaut.
Aber auch da der Ansatz, es gibt ja viele Ansätze, wie man jetzt eine größere oder wie man an der Preisschraube drehen kann. Mhm. Ja, der Klassiker ist ja, ich spare an den Rohstoffen. Ja? Mhm. Das ist so ein Klassiker. Ja, andere Klassiker ist halt, ich muss irgendwie die Menge so hoch drehen, ja, dass ich nochmal in eine andere Skalierung reinkomme. Euer Ansatz zu sagen, wir haben Potenzial in der Produktion, also in der Maschine selbst.
Ja.
Und wenn wir das komplett ausschöpfen oder wenn wir das weitestgehend ausschöpfen, haben wir da so einen positiven Impact, dass wir an unserer Philosophie weiter fortführen können. Ja? Also an der Qualitätsphilosophie und auch an der Marktstrategie, da können wir festhalten, weil wir die positiven Effekte alleine über die Optimierung der Maschine holen. Das finde ich auch vom Gedanken, oder ich formuliere das immer anders, das ist ein Gedanken, auf den ich der Meinung bin, viel zu wenig gekommen. Mhm. Da wird immer dann, ne, der Rohstoffgedanke und der Vertriebsgedanke sind immer die ersten. Und bei euch war ja klar, also weil du ja einfach, weil das ja auch dein Baby ist und weil ihr es auch entwickelt habt, dann zu sagen, wir müssen die Maschine nochmal optimieren, finde ich stark. Also für dich vielleicht nicht so abwegig, weil du direkt gesehen hast, ja, das ist halt, diese Maschine ist ja das, was ihr euch selber auch entwickelt habt. Aber trotzdem finde ich den Ansatz stark.
Ja, für uns war es einfach ganz wichtig, dass wir sagen, wir müssen möglichst hohe Automatisierung mit deutlicher Effizienzsteigerung im Energiemanagement paaren. Mhm. Und dann haben wir eine wirklich gute Chance, nachhaltig und langfristig im Markt zu bestehen. Ja, deswegen auch das ganze Thema Innovation und auch F&E im Bereich Maschinenbau, aber auch Produktentwicklung ist für uns ein ganz zentrales Thema in der Firma.
Du fährst ja auf der einen Maschine alle Produkte, die du herstellst, oder?
Genau, also wir sind gerade dabei, die zweite in Betrieb zu nehmen und aufzubauen. Also wir sind jetzt in den letzten Zügen. Insgesamt wollen wir 6 Anlagen bei uns am Standort aufbauen. Und diese ersten Anlagen, die wir aktuell aufgebaut haben, da waren wir auch wieder in einer gewissen Weise getrieben. Wir mussten sehr große Bandbreite an Produkten abdecken, aber wir hatten ja nur eine Anlage. Und das heißt also, Wir haben uns damals gedacht, was müssen wir wie ändern, damit wir zum Beispiel einen langen Handschuh, aber auch einen dickeren Handschuh, vielleicht auch einen dünneren Handschuh, mit unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Eigenschaften im gleichen Produktionsprozess herstellen können. Und das haben wir mit der Anlage jetzt sozusagen realisieren können. Und natürlich haben wir Rüstzeiten, wir müssen unterschiedliche Handmodelle aufziehen, je nachdem, was der Kunde haben möchte. Aber wir können rein theoretisch alles liefern, wenn der Kunde bereit ist, das zu zahlen. Ja. Das ist natürlich immer so.
Und wenn er zahlen, ja. Aber warten muss er nicht lange, oder?
Warten muss er nicht lange, nee.
Ja, weil wird ja kein Container befüllt.
Ganz genau.
Und nichts wird irgendwie aufs Wasser verschifft, sondern genau. Der ruft den Siegen an und sagt dann, sag mal so eine Mindestbestellmenge, damit das umgerüstet wird.
Also wir sind mittlerweile in so 2-Wochen-Slots, die wir für Kunden, sag ich mal, fertigen können. Das sage ich natürlich jetzt unabgestimmt mit meinen anderen Geschäftsführern, aber
natürlich.
Wir sind da so in der Größenordnung von 10 Millionen Stück. Ja.
Mhm.
Bedeutet knapp an die 100.000 Boxen. Das ist so die Losgröße, die man erfüllen muss, um sozusagen sein eigenes Produkt zu
herstellen. Eine Sonderbestellung oder ein eigenes Produkt.
Ganz genau, ganz genau. Also das ist, wir haben natürlich unser Standardportfolio, was die ganze Zeit durchläuft und das wird sozusagen, das ist natürlich dann leichter zugänglich als jetzt speziell texturierte Handschuhe oder sowas. Ja, also das sind ja nochmal ganz andere Themen.
Sag mal was zum Thema Komponenten. Ihr habt so erzählt, Nitril ist ein maßgeblicher Bestandteil.
Mhm.
Ich muss jetzt einfach meine Unwissenheit kundtun, weil der besondere Eigenschaften hat oder einfach, weil er der Standard ist oder warum
genau.
Ist der Standardhandschuh Nitril-basiert?
Also, es ist ganz interessant, Nitril ist tatsächlich eine deutsche Entwicklung. Ja. Es ist aber in den 20er Jahren entwickelt worden und seitdem in Deutschland in Vergessenheit geraten. Irgendwann dann in den 80er Jahren eigentlich mit Aufkommen der AIDS-Epidemie, sage ich jetzt einfach mal, wieder in den Fokus gerückt worden von dieser Handschuhindustrie. Vorher war es ja nur Naturlatex. Und diese Naturlatex-Allergien, die haben ja dann dazu geführt, dass ein alternativer Rohstoff gesucht wurde und dann kam Nitril in den Fokus. Und Nitril hat den Vorteil, dass man natürlich eine höhere Resistenz gegen aggressive Medien hat. Also ich habe eine höhere Chemikalienbeständigkeit. Das Zweite ist, ich habe natürlich eine bessere Verfügbarkeit, weil in Europa, wie man weiß, wachsen keine Kautschukbäume.
Mhm.
Das heißt also, der Zugang zu Naturlatex ist hier eher schwierig.
Und Nitril ist ein reines Chemieprodukt. Das
ist ein reines Chemieprodukt, richtig. Also ein synthetischer Kautschuk. Ganz genau. Und der dritte Vorteil, den man hat, ist einfach, dass es auch eine gewisse Haltbarkeit und auch eine gewisse Verarbeitungsleichte, sage ich jetzt einfach mal, mitbringt. Ja.
Mhm.
Also wir haben uns gezielt dazu entschlossen, Nitril einzusetzen, weil auch Nitril mittlerweile über 75% Marktanteil hat. Ja. Also der Naturlatex-Handschuh, der wird eigentlich nur noch im OP eingesetzt.
Ja, irgendwie Latex-Handschuh ist so ein feststehender Begriff, den Leute im Kopf haben. Und wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen wie beim Tempotaschentuch. Mhm. Also die Leute,
das ist ein gutes
Leute, ja, Leute reden so vom Latex-Handschuh oder sagst du, ja, ist aber gar kein Latex. Mhm. Ja, so, und dein Tempotaschentuch ist auch nicht von Tempo,
richtig.
Sondern von Ceva oder irgendwem anders. So.
Ja.
Also das ist so ein Begriff, den man so im Kopf hat. Beim Einweghandschuh denkt man, oder man denkt nicht an Latex, weil man nicht an das Produkt denkt. Man denkt einfach an dieses Wort, wie an Tempotaschentuch. So. Und du sagst dann jetzt gerade, aber ist alles Quatsch, weil 75% ist Nitril.
Genau. Also es hat einfach findet einfach eine höhere Beliebtheit, wahrscheinlich auch wegen dieser Allergie-Thematik. Und das nächste Thema ist natürlich auch Latex, also Nitril ist auf dem europäischen Festland erhältlich. Also es wird hier hergestellt in Italien. Und das hat für uns auch, sag ich mal, unsere Ausrichtung des Unternehmens, hat da, sag ich mal, ihr Übriges zugetan. Also wir haben gesagt, wir möchten gerne alle Rohstoffe, die wir irgendwie in dieser Produktion einsetzen, aus dem europäischen Inland beziehen. Ja? Also nichts aus Übersee.
Stark.
Genau.
Und das kriegst du dann in Pulverform wahrscheinlich.
Nee, das ist flüssig tatsächlich.
Das ist flüssig. Okay.
Das ist flüssig. Also das ist wirklich wie so eine Milch, kann man sich das vorstellen. Und dann haben wir unsere festgesetzte Vulkanisationsrezeptur, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da sind unterschiedlichste andere Chemikalien drin. Und das mischen wir dann mit dieser Latexmilch. Und dann ist das sozusagen, ja, also dann beginnt eine Reifezeit. Und diese Reifezeit, die muss überschritten werden. Und dann habe ich eine Verfügbarkeit für die Produktion. Und das sind dann ungefähr 12 Stunden nach Ansätzen, kann ich sagen, jetzt ist dieses Latex-Compound ist dann fertig für die Produktion. Und dann, ja.
Aber wieso sprichst du jetzt von Latex? Wir reden doch von Nitril.
Deswegen, Latex, Naturlatex und Nitril werden alle unter dem Deckelbegriff Latex zusammengefasst.
Ach so, okay, das macht es nicht einfacher.
Nee, das ist ein bisschen irreführend, das stimmt allerdings.
Okay.
Genau, ich mache jetzt weiter mit Nitril.
Du machst jetzt weiter mit Nitril, sorry, aber irgendwie, okay.
Ja, es wird bei uns
wir haben es gerade rausgekickt und dann reden
richtig,
wir trotzdem davon.
Ja. Okay. Genau, also unser Nitril-Compound ist dann sozusagen fertig und insgesamt haben wir knapp 13 Bestandteile, die dann in unterschiedlichen Konzentrationen und Mengen in diesem Compound zusammengesetzt werden. Und je nachdem, was der Kunde möchte, andere Schichtstärken, höhere Resistenzen gegen Säurebasen, wie auch immer, können wir dann sozusagen beeinflussen durch diese Rezeptur.
Also habt ihr euch da ja auch, also du hast ja zwei Faktoren. Du hast einmal, wie die Maschine läuft. Was genau. Du ja auch, also Laufgeschwindigkeiten, Tauchzeiten, weiß der Geier was, das weißt du alles besser als ich. Und das zweite ist ja natürlich dann die Rezeptur und auch die Abfolge.
Genau.
Und die Mengen und wie man es halt kombiniert, die dann die Eigenschaften.
Genau. Also für uns Bison war es immer wichtig, alles unter einem Dach zu haben. Wir wollten auf gar keinen Fall abhängig sein in der Rezepturentwicklung in der Maschinentechnik und in der Verfahrenstechnik. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen alles in-house machen.
Ja, das schlunzt du jetzt hier so hin.
Ja.
Aber das ist ja schon extrem heftig, dass du die, ja, weil du hast eben noch von dem Franzosen erzählt, der sich die Maschine zugekauft hat.
Genau.
So, wie viele Jungs hat der, die wirklich en detail wissen, wie die Maschine funktioniert? So, und wie viele Firmen gibt es, die sich irgendwelche Fertigmischungen von was auch immer kaufen oder einen hohen Grad an Vorfertigung einfach haben und auch im Detail gar nicht wissen, welche Komponenten sie dort verarbeiten.
Hm.
Ja, und ihr seid so ein junges Unternehmen mit, sorry, so jungen Leuten. Und ihr habt so ein Know-how aufgebaut in den letzten Jahren, was die Produktionstechnik, Verfahrenstechnik und auch die Rezeptur betrifft. Das ist schon abgefahren.
Das ist,
auch wenn du das so hinschlunzt, das ist schon abgefahren.
Schön zu hören, man hat natürlich auch eine gewisse Betriebsblindheit über die Jahre entwickelt. Ne?
Ja, über die Jahre, ja.
Ja, ja. Ja, ja, das ist so.
Die letzten 3 Jahre.
Ja, letzten 3 Jahre. Jetzt schon so 30 Jahre Firmengeschichte, nee.
Die letzten 3 Jahre.
Ja. Ja, das ist so.
Ja, aber stark.
Ja.
Also wirklich stark. Das gibt es gar nichts dran rumzudrehen. Gibt es sonst noch Eigenschaften des Handschuhs selbst, über die du sprechen müsstest? Mir hat mal jemand gesteckt, dass es auch ein Unterschied ist, ob man wachst oder pulvert.
Ja, also das ist auch eine interessante Sache. Es gibt auch tatsächlich noch eine dritte Variante und das ist das Chlorinieren.
Mhm.
Ja, also wir stellen das jetzt mal ganz kurz gegenüber, Wachs, Pulver, Chlorinieren. Wir verwenden Wachs. Wachs hat einfach den Vorteil, ich habe schon nahezu eine eingebaute Hautpflege in einer gewissen Weise. Der Handschuh wird etwas weicher, es ist noch weniger hautirritierend. Ja. Mhm. Vor allem im medizinischen Bereich habe ich natürlich immer das Thema, dass ich sehr oft diese Handschuhe anziehe und auch über eine längere Zeit trage. Und dadurch wird einfach die Hautbarriere geschwächt. Und dieses Thema Wachs soll da so ein bisschen gegensteuern.
Mhm.
Das Thema Pulver ist heutzutage eigentlich nahezu ausgestorben. Kein Mensch verwendet eigentlich mehr Pulver.
Mhm.
Das liegt einfach daran, dass dieses Pulver auch im medizinischen Sektor, vor allem in den Wunden zurückbleibt und sowas. Und das will niemand. Ja, manche reagieren da auch drauf und sowas. Also Pulver ist Ade.
Mhm. Aber das ist wieder dieses Tempotaschentuch-Ding, dass wir im Kopf haben, irgendwie diese Handschuhe sind irgendwie pulverig.
Genau.
Und in Wirklichkeit ist das aber eine Geschichte von damals, die
wir,
mit heute nichts mehr zu tun hat.
Genau, wir verwenden eine Akrylat- oder eine Polymerbeschichtung, die dafür sorgt, dass man also auch mit nassen Händen leicht in den Handschuh reinkommt. Wie gesagt, andere verwenden Pulver, wird mehr, also immer noch in Asien auch verwendet. Und die dritte Variante, das ist eigentlich jetzt momentan das, was eigentlich nur in Asien hergestellt wird, das ist das sogenannte chlorinierte Beschichten oder chlorinierte Veredeln von diesen Handschuhen. Das wird durch ein Chlorbad gemacht und man kann sich das vorstellen, man hat riesige Absauganlagen in den Hallen, die Hallendecken sind zerfressen von dem Chlorgas. Und wie die Arbeitsbedingungen da sind, da will man gar nicht drüber sprechen. Ja, also die Leute arbeiten wirklich in
diesen Dämpfen.
In einem Chlorgas.
Ja, ja.
In der Chlorgashalle, ja. Also das ist eine schiere Katastrophe, ja. Mhm. Und das sorgt aber dafür, dass ich dann sowieso eine gebrochene Oberfläche habe und dann komme ich auch relativ leicht in den Handschuh rein.
Mhm.
Ja, ist natürlich kostentechnisch leicht und oder beziehungsweise sehr effizient.
Und aber zu welchem Preis?
Zu welchem also Preis und vor allem
ich meine jetzt nicht den monetären,
auch. Ja,
genau, umwelttechnisch was, Gesundheit auch der Leute und Umwelt.
Also in Deutschland kriegt man sowas gar nicht umgesetzt.
Mhm. Ja.
Deswegen haben wir uns von Anfang an dazu entschlossen, dann diese Polymerbeschichtung umzusetzen. Was auch meiner Meinung nach, ich meine, wir hören von allen Seiten, dass unsere Innenbeschichtung eigentlich sehr gut den gewünschten Zweck dann auch erfüllt.
Ja, wir hatten an der Stelle hier schon auch zwei Podcasts zum Thema Hautschutz und Hautschutz und Arbeitsschutz und man unterschätzt das oft, was das für einen Impact auf die Haut hat, wenn du das permanent trägst.
Ja.
Ja, und es gibt ja Leute, die haben dann halt diese Handschuhe 8 Stunden am Tag an. Also wir denken so, ja, da putze ich jetzt mal mein Waschbecken und dann ziehe ich mir mal eine Viertelstunde die Handschuhe über. Aber wenn du da am Zoll bist oder sonst wo oder natürlich auch in der ganz normalen Produktion, die Leute haben die 8 Stunden am Tag an. Und da ist schon die Materialauswahl extrem wichtig, dass sie nicht in irgendeine Reaktion reinkommen, ne? Also eine Hautreaktion oder irgendwas.
Also vor allem auch die Qualität der Ausgangsrohstoffe, ja, also welche Qualität an Chemikalien wird da verwendet? Ja, die sorgt auch dafür, ich sag mal, in Übersee wird auch ganz oft werden Füllstoffe verwendet, ja, um einfach weniger Rohstoff einsetzen zu müssen. Da hatten wir eben auch mal drüber gesprochen. Und das alles sorgt natürlich dafür, dass die Qualität insgesamt, vor allem bei so einem Streuprodukt im Markt, nicht die beste ist. Ja.
Mhm. Genau. Also muss man eigentlich zusammenfassen, dass es eigentlich ist ja ein Cent-Artikel mit extrem großem Know-how und auch einer großen Verantwortung, weil der muss ja funktionieren.
Der muss funktionieren.
Und das ist schon eine starke Kombination. Bei den nochmal vielleicht abschließend zu den Rohstoffen. Du hast eine Handvoll Lieferanten, die du nickt, also könnt ihr nicht sehen, aber er nickt jetzt schon. Du hast eine Handvoll Lieferanten, mit denen du von Anfang an zusammengearbeitet hast oder mit denen du auch abgestimmt bist. Ich will nur die Gegenposition hören zu, das kommt halt von irgendwo und wir kaufen es über einen Preis ein und uns interessiert nicht, was drin ist. Das hast du ja eben schon gesagt. Wir achten ja auch drauf, was wir... Ich denke, es ist auch wichtig, weil sonst der Prozess gar nicht funktioniert, wenn du nicht die Qualität in den einzelnen Komponenten hast, kann es dir ja auch einfach passieren, dass am Schluss kein Handschuh rauskommt, sondern nur irgendwas.
Ja.
So. Und diese, aber sag trotzdem nochmal was zur Auswahl deiner Lieferanten, deiner Rohstoffbasis.
Genau, also für uns ist es auf der einen Seite ganz wichtig, also wir haben zum Beispiel auch den Standort so ausgelegt, dass der autark funktioniert. Bedeutet also, ohne öffentliche Strom- und Gasverbindung können wir produzieren.
Mhm.
Und
auch das sagt er nur so nebenbei.
Ja, ähnliche Gedanken hatten wir auch bei der Auswahl unserer Lieferanten. Also es ist ganz wichtig, dass die Lieferkette dauerlastfähig ist, sage ich jetzt einfach mal. Dass wir in der Lieferkette rückwirkend genug Speichermöglichkeiten haben, um langfristig noch Durststrecken, sage ich jetzt mal, falls was passiert, überbrücken zu können. Und natürlich auch die Qualität. Also die Qualität ist das alles Entscheidende. Und da haben wir uns, wie gesagt, dieses Mantra gesetzt, wir möchten nur aus deutschen Quellen oder besser europäisch beziehen. Ja. Mhm. Und das haben wir bis jetzt auch so umgesetzt und fahren damit bis jetzt ganz gut.
Siehst du dich da nicht irgendwie auch so an einer oder vorne bei so einer Entwicklung? Einfach bessere Kontrolle der Lieferketten, größere Nachhaltigkeit, weniger Transport, alles das, was ja so als Buzzwords auch unterwegs ist, ihr lebt das ja irgendwie.
Also du musst dir vorstellen, du bist jetzt Händler und kaufst Handschuhe in Asien. Du wirst jetzt einer der Importeure. Um überhaupt im Markt wieder verkaufen zu können, musst du unglaublich große Mengen kaufen, ja, im Millionenbereich, containerweise. So, jetzt hast du diese Container vorfinanziert, die landen auf dem Schiff, fahren, ich sag mal, 3 Monate bis hierhin, ja, müssen dann bei dir eingelagert werden, du musst das Lager bezahlen. Und das alles, sage ich mal, muss alles vorfinanziert werden. Ja. Du musst Kursschwankungen vorfinanzieren, etc. Und das alles bedeutet, wenn es macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, dann bei uns zu beziehen. Ja, weil wir haben einmal die Lagerhaltung, man kann direkt aus dem Lager bedarfsgerecht abrufen, eine sehr schnelle Verfügbarkeit, einen Ansprechpartner, wenn es um Qualitätsthemen geht. Ja, also wenn man jetzt rein theoretisch eine Reklamation hat, wie will man in China was reklamieren?
Mhm.
Ja. Und dann kann man sich erstmal auf ein Schiedsgerichtsthema einstellen oder sowas. Also das sind Themen, die wir versuchen jetzt einfach zu lösen, und wir hoffen und wir glauben auch, dass das jetzt gerade so eine europäische Kehrtwende vielleicht auch gibt.
Mhm. Ja.
Und das wiederum, sage ich mal, wollen wir auf jeden Fall mit diesem Projekt in der Speerspitze sozusagen unterstützen. Ja. Und da vielleicht auch Vorreiter sein für eine, sag ich mal, ein Umdenken, was in der Industrie vor allem für solche kritischen Produkte stattfinden muss.
Sehr, sehr starkes Statement.
Das wäre so meine Idee dahinter.
Das ist aus deiner 30-jährigen Berufserfahrung.
Ja, genau.
Ja, aber vielleicht ist es, aber jetzt mal so den Papa-Style rausholen, vielleicht ist es auch ein Thema deiner Generation, das genau so zu denken.
Das hoffe ich.
Ja.
Das hoffe ich, ja.
Was ist dir sonst so wichtig?
Also ich glaube, der letzte Punkt hat es ganz gut getroffen. Und zwar, dass wir uns vor allem als Europäer und noch mehr als Deutsche nicht von diesen ganzen, ich sag mal, negativen Themen, die jetzt aktuell international passieren, fast schon unterjochen lassen, sondern dass wir sagen, wir können was und wir sind einfach auch ein Land der Dichter und Denker, und dieses Thema Denken sollten wir mal wieder praktizieren.
Mhm.
Ja. Und das finde ich, wir lassen uns viel zu sehr einreden, was wir nicht können, und denken zu wenig darüber nach, was wir können. Und das, denke ich, sollte mehr in der Wirtschaft einfach gelebt werden.
Fantastisch. Und wenn einer gezeigt hat, was geht, nee, ohne Scheiß, dann du, ja, und dein Team. Ja, vielen Dank. Dann lass mich sagen, das war nicht ganz ungefährlich. Der Arbeitsschutz-Podcast der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Das Thema Arbeitsschutz war heute auch dabei, Freunde, weil ohne den richtigen Handschuh haben wir keinen Arbeitsschutz. Ne? Also nur für die, die es nicht gemerkt haben. Aus dem Studio K, hier zwischen Wein und alten Hi-Fi-Geräten, habe ich mit Konrad Henkel gesessen. Und ja, also wie gesagt, beeindruckend, was ihr da wirklich auf die Beine gestellt habt, auch gegen Widerstand, mit Rückschlägen. Sehr starke Geschichte, und ich danke dir, dass du das heute mit uns hier geteilt hast.
Ich habe zu danken.
Idee und Realisation Black Works, Dietmar Black, im Auftrag des S2 Verlags und der Fachzeitschrift Arbeitsschutz aber sicher. Postproduktion der Folge Stefan Winter für Media Winter in Berlin. Grüße an den Stefan. Der Einzige, der es sich anhören muss. Alle anderen wollen sich's anhören.
Herzlichste Grüße, ja.
Ja. Musik, Chill Carrier, Whole New World. Also ich glaube, das hat lange nicht mehr so gut gepasst wie für dich. Also mega. Und ja, ich sage einfach nochmal, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und uns deine spannende Geschichte mitgebracht hast.
Danke, Dietmar, für deine Zeit.
Gerne, gerne. Tschüss.
Tschüss.